Gott loben und preisen bis in alle Ewigkeit. Nicht nur ab und zu mal und nicht nur gelegentlich und nicht nur nach Feierabend und nicht nur im Gottesdienst. Auch wenn wir zu Hause sind. Nachts, wenn wir schlafen, im Traum. Gott loben, alle Zeit, zu jeder Situation. Ich möchte euch ganz herzlich einladen in den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Heute werde ich über das Hoffnungsseil predigen. Am liebsten wollte ich euch rote Schnüre verteilen, so rote Stricke, Seile, an die ihr euch festhalten könnt, wenn schwierig, dunkel und finster wird. Das rote Seil der Hoffnung wird mein Thema sein heute. Aber zuerst einmal, ich lade euch ganz herzlich ein für die nächsten Gottesdienste. Morgen wird das Thema sein, deine Fantasie muss geheilt werden. Weißt du, wir spinnen manchmal, drehen manchmal durch, uns geht manchmal der Gaul durch. So, deine und meine, unsere Fantasien müssen geheilt werden. Wir stellen uns manchmal so vor und denken, so muss es sein. Und Gott macht es genau anders, als wir gedacht haben. So, das nur nebenbei. Sonntag wird das Thema sein, wer wird einmal bei Jesus sein? Interessante Frage. Wirst du es sein? Werde ich es sein? Wer wird bei dieser Siegerschar sein? Bei dieser Überwinderschar sein? Wer wird dabei sein? Dann ganz herzlich eingeladen für nächsten Mittwoch dann. Und ich kündige jetzt schon an, darf zusagen, Billy Smith hat zugesagt, er wird kommen vom 15. bis zum 23. oder wahrscheinlich nur bis zum 22. Aber den einen Sonntag hängen wir noch dran wahrscheinlich. Den 23. Februar. Also 15. bis 23. Februar wird Billy hier sein und uns dienen jeweils 19 Uhr, Sonntag auch um 10 Uhr. Ich lade euch herzlich ein und sage es auch den anderen Leuten weiter. Ladet eure Freunde, Bekannte ein, Kranke, mühselig und Beladene, bringt alle mit. Ja, Gott möge uns segnen. So, heute über das rote Seil, diesen roten Faden der Hoffnung. Und dieser rote Faden geht durch unser ganzes Leben. Wir haben die Hoffnung von Jesus, die Hoffnung vom Heiligen Geist in unser Leben und das steckt in uns drin. So wie in einer Eichel oder Kastanie oder wie man nehmen möchte, da steckt eine Eiche drin oder eine Kastanie, ein ganzer Kastanienwald. Ja, es fängt aber klein an. Der Glaube, die Hoffnung fängt ganz klein an und deshalb die Hoffnung so ein Seil, ein Hoffnungsseil. Und ich möchte die Geschichte heute von der Hure Rahab nehmen aus Jericho. Die hat ein Seil zum Fenster runtergehängt, als die Israeliten kamen. Das wird diese Geschichte sein, an der werde ich ein bisschen arbeiten. Was ist dieses rote Seil? Was ist diese Hoffnung für unseren Glauben? Der Mensch braucht Hoffnung, so ein Silberstreif am Horizont, dass er sagen kann, das halte ich mich fest, er braucht Licht am Ende des Tunnels. So, das ist der Mensch, der braucht etwas, wo er sich festhalten kann, auch wenn es ein Strohhalm ist. Auch wenn es ein Strohhalm ist. Also wenn du keinen Strohhalm hast, kannst du nicht, an was will sich festhalten? Du musst etwas haben. Und der Mensch braucht Hoffnung. Die Geschichte von der Prostituierten Rahab hier ist zwar eine sehr anstößige Geschichte. Also, gehört die überhaupt in der Bibel, fragt man sich eigentlich. Was hat die Frau dort zu suchen? So, sie hatte ein öffentliches Haus in Jericho, sie hat die Kundschafter dort versteckt. Die Kundschafter gingen in Puff, musst du es vorstellen. Das war so sehr mysteriös und dort haben sie sich versteckt. Ja, da gehen alle Leute rein und so weiter und da taucht sie unter. Und jetzt rette uns. Rahab, bring uns in Sicherheit, rette unser Leben. Wenn du unser Leben rettest, retten wir auch dein Leben. Also, du siehst, diene und es wird dir gedient. Hilf und es wird dir geholfen. Hier steckt eine große Geschichte drin. Diese Kundschafter gingen zu der Rahab und die fielen ihr gleich auf. Also das sind keine gewöhnlichen Freier, sondern die Menschen, die wollen Unterkunft haben, ganz schnell sich verstecken und die wollen weiter. Sie werden gesucht, die Stadt ist zu, niemand kann rein und raus mehr. Also die Leute von Jericho haben gemerkt, hier sind Spione in unserer Stadt. Sind Spione und da haben alles zugemacht, keiner durfte mehr raus und rein, nur über das Haus da an der Mauer. Josua Kapitel 2 lese ich. So, Josua 2 von Vers 7 bis Vers 18 gehe ich diese Geschichte durch. Da heißt es, die aber jagten den Männern nach auf dem Weg bis zum Jordan an den Furt und so weiter und schlossen die Türen der Stadt zu, draußen und so weiter. Und da ging weder ein noch aus jemand. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stiegen sie zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen, Rahab sagte, ich weiß, dass der Herr euch in das Land gebracht hat und euch das Land geben wird. Und ein Schrecken ist vor euch über uns alle gefallen, über alle Bewohner des Landes. Wir sind alle feige geworden. Du siehst also, in der Luft hängt was drin. Man spürt, Menschen spüren, da ist was in der Luft. Da passiert was. Die haben irgendwie eine Ahnung. So, Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser am Schilfmeer austrocknen ließ vor euch her, dass ihr aus Ägypten, als ihr aus Ägypten zogt, und dass ihr den beiden Königen, und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt jenseits des Jordans, und wie ihr den Bann vollstreckt habt, wie radikal ihr da wart. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es war keiner mehr vor euch zu atmen. Also die haben auch so bei Josua und Kaleb, das waren diese zwei, die dort sich versteckt haben in Jericho. Wir wagen nicht mehr vor euch zu atmen, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Und jetzt schwört mir nur bei dem Herrn, weil ich euch jetzt Barmherzigkeit zeige und gezeigt habe, dass auch ihr an meines Vaters Haus Barmherzigkeit tut, und gebt mir ein Zeichen. Was soll ich tun? Was sollen wir tun, damit wir gerettet werden oder damit wir nicht mit zerstört werden? Und dann haben Josua und Kaleb gesagt, dass ihr Leben lässt uns weiter, dass wir unserem Leben lässt, Vater, Mutter, Brüder und so weiter. Die sorgt sich für alle, für die ganze Familie. Also du siehst, diese, obwohl sie eine schlechte Frau ist, verrufene Frau ist, eine, ja, wie wir sagen, nein, mit dieser Frau wollen wir nichts zu tun haben. Die denkt an ihren Vater, an ihre Mutter, an ihre Brüder, an ihre Schwester. Die hat ein Herz, wo die anderen Leute wahrscheinlich gar kein Herz mehr haben, dass sie uns vor dem Tode errettet. Und du siehst, wie sie sich sorgt um ihre Familie. Und die Männer sprachen zu ihr, tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes schuldig sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Also eine Bedingung ist hier. Also sofern du die Sache nicht verrätst. Und da ließ Rahab sie an einem Seil durchs Fenster hernieder, denn ihr Haus war an der Stadtmauer und ja, sie lebte am Rande so von der Mauer, und sie sprach zu ihnen, geht auf das Gebirge und lasst euch dort drei Tage, versteckt euch drei Tage, sie werden euch suchen überall und euch nachjagen und so weiter, bleibt versteckt drei Tage und dann geht's wieder weiter. Die Männer aber sprachen zu ihr, wir wollen das, den Eid so einlösen, denn du hast uns schwören lassen, wenn wir in das Land kommen, so soll das rote Seil, dem Teufel zum Trotz muss noch rot sein, das rote Seil zum Fenster raushängen lassen, zum Fenster hängen, durch das du uns herniedergelassen hast, und zu dir ins Haus versammeln, dein Vater, deine Mutter, deine Brüder, deines Vaters Haus und so weiter, was alles du zusammenfindest, das Seil zum Fenster raushängen lassen, das Seil der Hoffnung. Rahab war eine Prostituierte, beschützte die Kundschafter vor den Beamten der Polizei, der Sicherheitspolizei, die ihnen nachjagte. Sie machte sich strafbar. Überleg einmal, was hier passiert, wie sie gerettet wird. Sie macht sich strafbar. Rahab musste wissen, sie kann auch verraten werden. Sie könnte entdeckt werden. Was sie tat, war lebensgefährlich. Also Hoffnung, Rettung, Leben, Heil, Erlösung ist lebensgefährlich, wenn du auf diese Sache eingehst. Rahab wusste, ich muss Gott gehorchen, mehr als den Menschen, mehr als meinen Gefühlen, mehr als dem Staat, mehr als der Stadt Jericho, der Stadtverwaltung. Und ich muss was tun. Und Jakobus sagt einmal, Glaube ohne Werke ist tot an sich selbst. Also den Strick aufheben, dieses rote Seil, was es auch immer ist. Biblischer Glaube setzt immer Werke voraus. Also Hoffnung setzt immer Werke voraus. Und hier sehen wir, was der lebendige Glaube ist. Es ist immer aktiv. Man tut was. Durch das Seil, das du uns runtergelassen hast, genau dieses Seil musst du wieder zum Fenster raushängen, wenn wir wiederkommen. Behalte das nur so im Hinterkopf. Sie wagt etwas. Eigentlich könnte jeder sehen, jeder Wachposten könnte das entdecken, wie sie jetzt die Männer runterlässt. Aber sie tat es im Glauben, was niemand sieht. Im Leben eines Menschen, der Hoffnung hat, der Glauben hat, der Zuversicht hat, der was erwartet vom Leben, der muss Feuerproben bestehen. Jeder Einzelne. Es wird von ihm was erwartet, es wird einem nie was geschenkt. Rahab, dir wird nichts geschenkt. Wenn du gerettet werden willst mit deinem Haus, deiner Familie, deinem Vater, deiner Mutter, deinen Brüdern, dann musst du was tun. Nutze deine Möglichkeiten. Die Frau war clever, die war keine dumme Frau, diese Rahab. Sie war keine dumme Frau, sie war klug. Und doch, falsch war sie auch noch dazu. Eigentlich sollte man in der Bibel sein, sei klug und ohne falsch. Sie war schon falsch. Sie war schon ein paar Sachen nicht. Ich will euch nur sagen, wie Gott Menschen rettet. Gott guckt nicht auf den Glauben, auf das, was man sagt, sondern was man tut. Gott achtet auf das, was man tut. Sie erklärte den Spionen, dass der Gott Israels der einzige wahre Gott im Himmel und auf Erden ist. Josua Kapitel 2, Vers 11. Und sie bekannte ihren Glauben. Das weiß sie, ich habe es gehört, wir wissen es. Dieser Gott Israels ist der wahre Gott. Und dann, Rahab wird im Alten Testament nicht mehr erwähnt, aber im Neuen Testament wird sie noch dreimal erwähnt. Du siehst also, für Gott war diese Frau wichtig. In Hebräer 11, Vers 30, da heißt es, durch den Glauben fielen Jerichos Mauern, als Israel da siebenmal um die Stadt gezogen ist. Und durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschaft da freundlich aufgenommen hatte und das im Glauben getan hatte. Also du siehst, die wurde gerettet, weil sie die Leute freundlich aufgenommen hat und im Glauben gehandelt hat und Gott vertraute. Viele wollen Gottes Segnungen haben und tun nicht, was sie sollten, was Anstand ist. Also Gastfreundschaft war bei ihr ganz groß. Der Glaube wird hier durch die Tat unterstrichen, zementiert und begründet und bewiesen. Ich glaube. Und jetzt, ich lasse euch runter, aber mit einer Bedingung. Wenn ihr kommt, rettet mich. Ich rette euch jetzt. Rettet mich. Die Bibel ist ja klar. Wir müssen etwas tun, wenn wir gerettet werden möchten. Wie auch immer. In Josua Kapitel 6 sehen wir, Israel siegt, weil es gehorcht. Rahab wird gerettet, weil sie gehorcht. Wir werden gerettet, wenn wir gehorchen und das tun, was Gott sagt. Wir überleben im Vertrauen zu Gott, indem wir das annehmen, was er gesagt hat. Tut Buße, lasst euch taufen, geht in die Versammlung, hört Gottes Wort, was auch immer ist. Rahab überlebt, weil sie die Diener Gottes aufnimmt. Stellt euch mal vor, sie hätte diese zwei Kundschafter nicht aufgenommen, Josua und Kaleb. Da wären die anderen, die hätten erzählt, ja, wir können es nicht, wir schaffen es nicht. Die übrigen 10 Kundschafter, die hätten da alles Mögliche erzählt und das Volk mutlos gemacht. Und die wären nie ins gelobte Land gekommen, die hätten nie Jesus. Die hätten nie Israel, dort, wo Israel hätte sein sollen. Sie gehorchte und sie rettete 2 kühne Männer. Und die haben gesagt, diese beiden haben gesagt, wir können es. Durch Gottes Gnade, durch Gottes Hilfe können wir es. In dieser Stadt wurde nicht nur die Familie gerettet, sondern ganz Israel gerettet. Durch diesen Akt dieser Frau, dieser verrufenen Frau. Ich sage das ganz bewusst, verrufenen, skandalösen, ja, gefallene Frau. Sie wurde gerettet und ihre ganze Familie. Plötzlich, als die Mauern fielen, ihr Haus blieb stehen an der Mauer. Und ich sage noch etwas, ich möchte erzählen und einfach begründen, warum Menschen gerettet werden. Menschen werden nicht aufgrund von ihrer Moral gerettet, weil sie anständig sind, weil sie in der Bibel lesen, weil sie vor dem Essen beten oder weil sie in die Kirche gehen. Menschen werden nicht deswegen gerettet. Menschen werden nur gerettet, weil sie glauben und tun, was Gott gesagt hat und was Gott von ihnen erwartet. Rahab hat sogar noch gelogen. Sie hat noch gelogen. Und wenn du so aufmerksam ihre Geschichte liest, sie hat also geschwindelt. Ja, die Männer sind schon, die sind schon vor 3 Stunden weggegangen. Verstehst du, wo sie da gerade gemacht hat? Sie hatte sie also nicht die ganze Wahrheit gesagt. Wieder ein Beweis, dass bei Gott nicht man, dass man nicht durch Werke, durch Worte gerettet wird, sondern durch Werke. Nicht durch Worte. Sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. So, Jesus sagt, dass nichts unbelohnt bleibt, was man tut. Im Neuen Testament, das ist also die biblische Wahrheit. So, wenn ihr wollt, Gutes ernten, tut auch Gutes und ihr werdet auch Gutes haben. So, das Gesetz, das ist Moses und die Propheten sind alles drin enthalten in diesem Satz. Tu, was du willst, was du tun solltest, was du weißt, was richtig ist. Und bei Rahab galt das Gesetz der Gastfreundschaft. Ihr Haus war ein offenes Haus. Die rote Laterne, was weiß ich, Rotlichtmilieu, Rotlichtviertel, verstehst du? Das war ihr Revier. Sie war wahrscheinlich, ja, die Chefin von diesem Haus. Und Taten sprechen mehr als Worte. Taten sprechen mehr als Worte. Sie ehrte Gott durch ihren aktiven Glauben. Wir haben gehört, wir wissen es. Unser Herz, uns bleibt die Luft stehen. Wir können nicht mehr atmen. Unser Leben wird nach Taten gemessen und nicht nach Träumen. Was ich denke und ausmale und mir vorstelle, vergiss das alles. Das zählt in der Ewigkeit nicht. Das zählt bei Gott nicht und das zählt auch nicht in unserem Leben. Ich habe geträumt. Nein, das, was habe ich getan? Auch wenn ich nur den kleinen Finger bewegt habe. Jesus sagt in Matthäus 25, sogar Becher kalten Wassers bleibt nicht unbelohnt. Nur nebenbei. Unser Glaube hat etwas mit Gastfreundschaft zu tun, mit Aufnehmen, mit Beherbergen oder mit Bewirten. In der Bibel steht, dass manche haben unwissend sogar Engel beherbergt. Engel beherbergt. Guck mal, die Witwe in Sarepta, die wurde gesegnet, nur weil sie den Propheten Elia beherbergte. Wer einen Propheten aufnimmt, der kriegt eines Prophetenlohn. Wer einen Heiligen aufnimmt, der kriegt den Lohn eines Heiligen. Du musst vorstellen, was für Segen das ist, wenn du einen gesegneten Menschen aufnimmst. Und so, Gott hat diese Leute nach Jericho geschickt zu dieser Frau, nicht umsonst. Und Menschen werden gerettet und belohnt und so weiter und gesegnet, weil sie die Knechte Gottes gut behandelt haben. So wie du die Knechte Gottes behandelst, so wird Gott dich behandelt. Denn Gott, des Diener, sind seine Diener und wenn man sie schlägt, schlägt Gott dann die Leute dafür. Er rächt sich für seine Boten und für seine Diener. Guck mal, die Leute, Abraham hat die Engel beherbergt und er wurde gesegnet, hat Verheißung bekommen. Die Gesandten Gottes sind arg wichtig. Das sind die Botschafter Gottes, sein Botenpersonal. Also Taten sprechen mehr als Worte. Man wird nur gerettet, wenn man was tut, und zwar das Richtige für richtige Leute im richtigen Zeitpunkt. Das ist so wichtig, dass wir dieses Just in Time, diesen Moment finden. Matthäus 10, Vers 41. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, ist es so wichtig, dass ich weiß, dass es ein Prophet ist, nicht ein Quatschkopf, sondern wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, nicht nur selbstgerechter Pharisäer, denn wir tun nicht besonders, wenn wir die Leute lieben, die uns sowieso sympathisch sind. So, aber weil es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen, was es auch immer ist. Ich denke nur an die Witwe, dann ist ihr Kind krank geworden, die lässt den Propheten rufen und sagt, Prophet, ich habe so viel Gutes an dir getan und mein Kind ist jetzt krank, komm und hilf mir. Und das Kind wurde auferweckt, der Junge. Der Glaube muss immer zur Tat werden. Dann ist man erst richtig, steht man richtig. Wer einen Diener Gottes segnet, der wird selbst gesegnet. Was es auch immer heißt. Gott sagt zu Abraham in 1. Mose 12, Vers 3, ich will dich segnen oder ich will segnen, die dich segnen. Und ich will verfluchen, die dich verfluchen. Überleg einmal, was das alles heißt. Wenn du einen Diener Gottes verfluchst, das ist von Gott verflucht. Dann musst du gar nicht groß sündigen. Du musst nur dich aufregen. Glaube muss also immer zum Akt, zu einer Aktion, zu einem Bekenntnis werden. Glaube muss immer Konsequenzen haben. Es muss praktisch sichtbar werden. Sich äußern, outen. Das muss der Glaube immer wieder. Römer 10, Vers 10. Denn wenn man mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde, wird man gerecht. Wenn man mit dem Munde bekennt, wird man errettet. Also du bist nicht gerettet, wenn du sagst, ich glaube an Jesus, sondern du wirst erst gerettet, wenn du das öffentlich bekennst. Ja, ich glaube an Jesus. Verstehst du? Ja, ich diene Jesus. Ja, ich folge Jesus. Hast du mich lieb? Verstehst du, dieses Bekenntnis ist so wichtig. Nicht nur, ich liebe Jesus. Oh, ich liebe Jesus. Jesus, oh, ich liebe dich. Nein, wir müssen uns bekennen, äußern. Rahab wurde errettet, indem sie etwas tat und nicht nur hört. Wir haben gehört, was Gott getan hat am Schilfmeer. Nein, sie tat etwas. Und sie betont, dass sie gehört hatte und dass sie Angst hatte und Schrecken hatte. Wir werden nicht gerettet, weil wir Angst und Schrecken haben und vor der Hölle uns fürchten. Wir werden gerettet, weil wir etwas Konkretes tun. So, sie tat etwas, sogar Gesetzeswidrige, gegen die Norm, gegen die Staatsordnung. Sie versteckte die Spione, sie rettete ihr Leben, sie benutzte dem Teufel zum Trotz noch das rote Seil dazu. Weißt du, sie hätte auch schwarze Seil nehmen können in der Dunkelheit, bei Nacht und Nebel. Nein, rot muss es gewesen sein. Und sie glaubte, dass das Wort, was Josua und Kaleb versprechen, dass sie das auch einhalten werden. Dass sie Diener Gottes sind, dass sie nicht lügen werden. Wären diese Kundschafter nicht gewesen, hätten sie nicht überlebt. Und stell mal vor, was wäre passiert? Die halbe Heilsgeschichte wäre in den Binsen gegangen, wäre verloren gegangen. Israel wäre niemals ins Land gekommen. Denn die haben ermutigt, Brüder, wir können's. Wir haben es alles gesehen, das stimmt, aber wir können's. Die beiden Kundschafter haben die Menschen zu Gott wieder zurückgebracht. Die 10 anderen, sie haben abgehalten. Nein, wir können es nicht, wir kamen uns wie Heuschrecken vor. Aber diese beiden haben ganz genau erfahren, um was es geht. Und sie haben gemerkt, Gott kann uns hier jetzt durch diese Frau erretten. Und Gott kann uns im Kleinen helfen, der kann uns auch im Großen helfen. Und das, was sie gehört haben, dieser Schrecken, der über die ganzen Kananiter gekommen ist, das haben die noch mitgenommen. Wir wissen, wir werden das Land kommen. Die Leute glauben sowieso nicht mehr an sich selbst. Die sind sowieso verzagt und verzweifelt. Wenn Rahab gerettet werden wollte, musste sie etwas tun. Und deshalb, die verlangen von denen Taten. Sie musste alle Leute in dem Tag, wo sie dann kommen, diese Israeliten, alles in ihr Haus versammeln. Nicht irgendwo, sondern Bruder, Schwester, Vater, Mutter und alle möglichen Leute, die müssen im Haus versammelt sein. Gott erwartet immer was Konkretes. Als die Israeliten aus Ägypten auszogen, hat Gott erwartet, dass jeder Israelit an der Türe rot Blut anstreicht. Und jeder weiß, der vorbeigeht durch Memphis und was weiß ich, durch diese ganzen Gegend, da wohnt ein Israelit, ach, da wohnt auch einer. Und der Würgerengel konnte vorbeigehen, weil er das Blut an der Tür sah. So, Gott muss wissen, wo du wohnst. Und du musst Gott ein Zeichen setzen, wo du wohnst. Als ich in Indien war, es war interessant, in Indien, ich wusste ganz genau, wo die, was für religiöse Menschen wo wohnen. Die einen, die diesen roten Davidstern hinschreiben irgendwo an der Tür. Ich wusste, ha, diese beten die Mutter Erde an. Und die Christen, wisst ihr, was die an der Tür haben? Die haben an der Haustür rotes Kreuz. Rotes Kreuz. Die sind nicht Schweizer. Nein, sie haben das Kreuz an der Tür gemalt. Und zwar nicht schwarz, sondern rot. Weil schwarz ist ja bei den Indern ein bisschen verpönt. Ruft Dämonen hervor oder sowas. Das haben sie ja nicht so gerne. Alles rot. Also die, oder diese Farben. Also, aber du wusstest ganz genau, wenn ich so durch die Ortschaft gefahren, durchs Dorf. Weißt du, das im Dorf ist, heißt schon etwas, sich zu Christus zu bekennen, ein Kreuz an der Tür, am Tor, Stadttor oder Haustür zu haben. Hier wohnt ein Christ. Der schämt sich seines Glaubens nicht. Der bekennt. Ein überzeugter Christ. So war es bei der Rahab auch. Alle müssen sich in das Haus versammeln. Der Haus lag an der Mauer. Und wenn die Israeliten kommen, dann und wir siebenmal um die Stadt marschieren, das wussten sie nicht. Aber sobald wir anfangen, um die Stadt zu marschieren, die Stadt einzunehmen, hängt das Seil zum Fenster raus. Überleg, was das alles heißt. Mach dein Glauben öffentlich. Bekenn dich. Diese Handlung ist sehr symbolträchtig. Weißt du, sie ist Verräterin. Sie verrät ihr Volk, ihre Stadt. Sie ist eine Verräterin. Nicht nur eine Spionin, dass sie die Spione beherbergt. Nein, sie verrät die Stadt sogar noch. Das rote Seil steht für ihren Beruf, für ihren Lebensstil. Es ist eigentlich eine feindliche Handlung. Also man liefert sich dem Feind aus, dieses rote Seil, Verrat an seinem eigenen Volk. Sie distanziert sich von den Menschen ihres Volkes. Und das heißt was, wenn du Christ werden willst, und ich spreche das Seil der Hoffnung, diesen roten Faden, das geht durch dein Leben genauso, du musst dich auch distanzieren. Von deiner Verwandtschaft, von deiner Sippe, von den Gottlosen, von den Antichristen, von den Humanisten. Weißt du, es ist nicht jeder gut, der gut ist. Man muss auch die gute Tat unterstreichen. So wie die Rahab hier. Wer glauben will und hoffen möchte, der muss zu einem Verräter werden. Sich distanzieren von dem ganzen Stammtischbrüder und den ganzen Gottlosen, den ganzen Gesetzlosen, von den ganzen dahingegebenen Leuten. Wir müssen herausfinden, liebt Gott ihn oder Gott, hat Gott ihn dahingegeben? Es gibt so viele Menschen, die Gott dahingegeben hat, denen musst du nicht mehr nachlaufen. Die kannst du gar nicht retten, selbst wenn du 10-mal retten möchtest. Dahingegeben. Und die Gemeinde Jesu ist Ekklesia, die Herausgerufene. Also wir müssen uns distanzieren. Und siehst du, das rote Seil, wie das anfängt, es beginnt konkret in ihrem Leben zu werden, weil sie glaubte, bekannte sie, und weil sie glaubte, brachte sie ihre Familie zusammen an dem Platz, als die Israeliten kamen. Und jetzt, in Matthäus 1, Vers 5, sehen wir die Rahab wieder. Sie ist eine Stammmutter Jesu, eine Stammmutter Davids. Diese Prostituierte, diese Hure, diese gefallene Dirne wird sogar Stammmutter Jesu. Langsam Kopf, ist das möglich? Wir dachten nur, im Stammbaum Jesu sind nur Reine und Heilige. Saubere und anständige Menschen. Nein, diese Hure. In der Familie Jesu wird sie jetzt eingetragen. Und du siehst, wie der rote Faden weitergeht. Gott schaut nicht auf die Werke, sondern, oder auf die Worte und so weiter, sondern was ist der Mensch, was macht er? Die wurde ein Teil der Segenslinie. Aus dieser roten Linie wurde eine Segenslinie. Sie wurde unvergessen. Hebräer 11, Rahab, durch ihren Glauben hat sie ihr Haus gerettet. Sie wurde in den Bund Gottes aufgenommen. Stell dir mal sowas vor, diese Frau, diese gefallene Frau, sie wurde ein Teil des Volkes Gottes. Kannst du dir das vorstellen? Sie wurde in der Familie Jesu aufgenommen, ein Teil von Jesus. Mit der körperlichen Befreiung wurde sie auch geistlich erlöst. Du sagst, also mit Huren, Ehebrechern, Drogenhändlern und so weiter wollen wir nichts zu tun haben. Weißt du, wenn das rote Seil da ist, wenn die Menschen sich an Jesus halten, sie werden gerettet, egal von wo sie herkommen. Was das rote Seil ausmacht, dieser rote Strick. Ich werde nie vergessen, als junger Pastor, in Stuttgart fing ich an, in den 70er Jahren zu predigen, und, nein, 60er, 69, 68, fing ich an zu predigen und zu dienen. Da kommt eine Frau, eine Flüchtlingsfrau in die Seelsorge. Bruder, mach du das, ich habe so ein Problem. Ich sage, was ist dein Problem? Ach, das kann ich dir gar nicht sagen. Und dann jammert sie und klagt sie, was sie für ein Problem hat. Na, wie sieht dein Problem aus? Dann sagt sie, es ist ein Strick. Sagt, ach, das ist doch gar kein Problem, ein Strick. Ja, Bruder, aber wenn du wüsstest, der Strick ist so ein Problem für mich. Er sagt, warum soll so ein Strick dir ein Problem sein? Ja, weißt du, nicht der Strick allein, sondern was an dem Strick noch dran hing. Das ist mein Problem. Als Flüchtlingsfrau, da ging sie auf die Weide mal, in Not, also kein Essen war da und so weiter, ging sie und hat sie eine Kuh von der Weide geholt. Und geschlachtet natürlich, bei Nacht und Nebel ausgenommen. Und das ließ sie nicht mehr los. Sie hat die Kuh von der Weide geholt, an diesem Strick. Und du siehst, an dem Strick hängt was dran. Auch hier in Jericho, an dem Strick hängt das ganze Heil dran. Der Strick. Und ich habe, weißt du, jetzt kannst du sowieso nicht mehr gut machen. Das war unterwegs auf der Flucht da, irgendwo in Pommern. Vergiss es, bekenne es Gott deine Schuld und er wird es vergeben. Aber da weiß ich was, der Strick ist nicht allein wichtig, sondern was hängt noch an diesem Strick? Da hängt Gott dran. Für uns, für Rahab hier hing das ganze Heil. Viele müssen einfach Dinge tun, wie diese Rahab, verrückte Dinge tun, die sie nicht erklären können. Gott fordert uns heraus. Wir müssen Dinge tun, dass wir über unseren Schatten springen. Bekennen Jesus Christus. Und wer mich öffentlich bekennt, den will ich auch bekennen von meinem himmlischen Vater. Viele sind Feiglinge. So, die Tür mit Blut bestreichen. Und dann geht der Bürgerengel vorbei und alle Ägypter wissen, hier wohnt wieder so ein Israelit. Menschen müssen Zeichen setzen um der Engel willen. Manchmal müssen wir Zeichen setzen um der Engel willen, damit der Engel vorbeigeht, dieser Bürgerengel vorbeigeht. Das rote Seil ist ein Seil der Hoffnung inmitten der Zerstörung, des Unterganges, des Verderbens. Hier mittendrin dieses rote Seil, ein Seil der Hoffnung. Und es war ausreichend, um gerettet zu werden. Da hängt was dran an diesem Strick. Jetzt mal im positiven Sinn, da hängt was dran. Das Ergebnis ist wichtig. Sie wurde bewahrt, sie hat überlebt. Das Versprechen wurde eingelöst, das sie abgenommen hat. Aber wir sehen an diesem roten Strick, ihr Glaube war aktiv, musste aktiv werden. Sie musste was tun. Sie konnte nicht sagen, ich bete jetzt und der Herr wird mir schon helfen. Nein, sie musste was tun, damit Gott ihr hilft, damit das Wunder passiert. Wer keine Hoffnung hat, wer von seiner Rettung nicht überzeugt ist und wer nicht glaubt, dass er gerettet wird, der wird auch nie was tun. Aber wer glaubt, der tut was. Der macht sogar das Unmögliche, sogar das Widersprüchlichste, das Strafbare. Der lässt sich taufen, obwohl die Leute alle dagegen sind. Das ist ein Politikum. Taufe ist für viele ein Politikum. Der tut es trotzdem. Da hängt was draus und sie hängt dann das Seil raus zum Trotz dem Teufel, zum Trotz der Stadtverwaltung. Und es erscheint zuerst mal Torheit. Und da willst du gerettet werden. Das soll dich retten, Rahab. Vergiss es. Das hilft nicht. Und die Israeliten, die haben dich inzwischen vergessen, Mädel. Nein. Das rote Seil. Und ich habe darüber nachgedacht und gebetet, lieber Gott, wie kann ich das den Leuten heute Abend beschreiben und schildern, was das rote Seil ist. Und dann habe ich eine ganz tolle Idee, Inspiration bekommen. Wir wissen, wir sind alle auf dem gleichen Weg zur Welt gekommen. Wir sind geboren und wir waren alle angenabelt. Wir waren alle angenabelt mit der Nabelschnur. Wir waren alle angenabelt mit der Nabelschnur und so kamen wir an der Welt. Wir waren so angedockt an die Mutter. Und dann wurde dort im Mutterleib, vom ersten Augenblick der Entstehung, wo wir entstehen, entsteht die Nabelschnur. Und so weiter. Und da sind wir angedockt. So ist unser Leben hier in dieser Welt. Wir sind angedockt an Gott, angenabelt an Gott. Hier in dieser Welt. Und diese Idee, die will ich hier einfach weiter ausbauen. Ich bin so fasziniert. Und uns geht's genauso wie diesem Fötus oder diesem kleinen Kind da im Mutterleib. Weißt du, ist es an der Mutter. Das Blut der Mutter geht in das Blut des Kindes über Mutterkuchen und so weiter. Das geht einfach in das Kind über. Das, was die Mutter erlebt, erlebt auch das Kind. Und so ist auch das, was du erlebt, oder was Gott hat, das erlebst du auch. Es wird übertragen. Dein Blut geht in das Blut Jesu ein und wieder zurück. Hin und her. Psalm 71, Vers 5. Denn du bist meine Zuversicht, Herr, mein Gott, meine Hoffnung, von meiner Jugend an, ich würde sagen, von meiner Kindheit an, von meinem Einzeldasein an. Meine Hoffnung bist du. Auf dich habe ich mich verlassen, von Mutterleib an. Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen und ich rühme dich immer da. Das ist der Strick, an diese Nabelschnur, an der wir uns festhalten, das rote Seil. Diese geistliche Nabelschnur. Und ich bin mit Gott verbunden. Und ich spüre vieles nicht und denke, wo bin ich denn? Verstehst du? Frag mich manchmal in meinem Leben, so als irdischer Mensch, als Pilger auf dieser Welt, wo bin ich denn? Bin ich hier im richtigen Platz? Ich bin an Gott angedockt, angenabelt. Halleluja. Ein Mensch, der glaubt, der ist an Gott angenabelt. Der lebt von Gott und wandelt mit Gott, so wie das Kind mit der Mutter. Überall, wo die Mutter ist, ist auch das Kind und umgekehrt. Die Nabelschnur verbindet alle Säugetiere oder haben alle Säugetiere das gleiche Prinzip, die gleiche Grundlage. Und wir sind verbunden. Wir werden versorgt über die Nabelschnur, das rote Seil. Die Nährstoffe kommen, Sauerstoff kommt, auch unsere Entsorgung, die ganzen Ausscheidungen, die gehen wieder raus über dieselbe Nabelschnur. Weißt du, wir sind mit der Nabelschnur mit Gott verbunden. Das ist unsere Hoffnung. Von Anfang an. Der ganze Stoffwechsel. Weißt du, Stoffwechsel, geistlicher Stoffwechsel. Es gibt auch einen geistlichen Stoffwechsel. Der Glaubende, solange er in dieser Welt ist, ist wie ein Embryo. Wird von Gott versorgt, übernatürlich, wie das funktioniert, weil interessiert er sich gar nicht mal. So ein kleines Baby im Mutterleib interessiert sich gar nicht. Wie werde ich gehalten? Wie werde ich versorgt? Wie funktioniert das alles? Aber es funktioniert wunderbar. Und dann wird es ausgetragen. Und dann kommt die Stunde der Geburt. Dieses rote Seil. Und dann wird man abgenabelt. Rahab musste sorgfältig auf das rote Seil achten. Dass niemand erfährt, was er auf sich hat. Das wurde gut bewahrt. Das wurde, ja, dass niemand klaut, das rote Seil. Das, an diesem Seil hängt mein Leben. Hängt meine Zukunft, mein Überleben. Und das nicht nur mein Überleben, sondern das Überleben von meiner ganzen Sippe, meiner Familie. Wer solch eine Hoffnung hat wie die Rahab, der passt auf seine Rettung auf. Und Geschwister, es ist so wichtig, wenn wir solch eine Hoffnung haben, dann passen wir auf, dass niemand uns die Rettung klaut. Dass ich die Gnade nicht verspiele. Ach Leute, ich habe so ein rotes Seil. Wollt ihr das haben? Guck mal. Und dann bei nächster Kaffeestunde erzählt man und plaudert. Das ist ein Geheimnis. Deine Erlösung ist ein Geheimnis. Geht niemand was an. Deine Erlösung geht kein Menschen was an. Das wird nicht verkauft und versteigert. Das ist mein Anker. Mein Halt. In 1. Johannes 3, Vers 1. Darum kennt uns die Welt nicht. Denn sie kennt ihn nicht. Die weiß gar nicht, was mit dem Seil auf sich hat. Das, was die Kundschafter mit der Rahab gemacht haben, das war ein Geheimnis, tiefes Geheimnis. Und Erlöste haben ein Geheimnis, die tragen ein Geheimnis mit sich. Das ist diese geistliche Nabelschnur. Ich werde von Gott versorgt, ich werde von Gott getragen, ich werde von Gott geliebt. Erlöste haben eine geheime Abmachung mit Gott. Ich finde es ganz toll, eine geheime Abmachung mit Gott. Meine Lieben, wir sind schon Kinder Gottes, 1. Johannes 3. Aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir einmal sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist, Jesus Christus. Und jeder, der solch eine Hoffnung hat, der diese Nabelschnur hat, dieses rote Seil hat, der diese Hoffnung hat, der reinigt sich, damit ich mich ja nicht versündige. Und nichts passiert, damit das Seil nicht brüchig wird. Denn mit der Zeit kann das Seil auch brüchig werden. Dass ja nichts passiert. Jeder sollte auf sein Seil aufpassen, sehr sorgfältig aufpassen, auf seine Erlösung, sehr sorgfältig aufpassen. Der Teufel geht umher und als brüllender Löwe und will dir diesen Stück stehlen, an dem dein Leben hängt, von dem deine Seligkeit abhängt, dein Überleben. Der will dich stehlen. Und dann stehst du da und hast nichts in der Hand. Das rote Seil ist dein Rettungsring. Diese verborgene Nabelschnur, diese geheime Verbindung mit Gott ist unsere Rettung. Diese geheime Verbindung. Und der Teufel möchte diese geheime Verbindung abschneiden, damit du ja nicht mehr mit Gott redest, nichts von Gott mehr empfängst, nichts mehr Gott abgeben kannst, immer ein gestörtes Verhältnis zu Gott hast. Jeremia Kapitel 17, Vers 13. Denn du, Herr, bist meine Hoffnung oder unsere Hoffnung, die Hoffnung Israels. Du, Herr, bist es. Alle, die sich auf dich verlassen, die werden gerettet, und alle, die sich nicht auf dich verlassen, die werden zu Schanden werden. Und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden, denn sie haben den Herrn, den lebendigen Gott, verlassen. Also verspiel nicht deine Nabelschnur. Deine Nabelschnur ist so wichtig. Du bist noch nicht abgenabelt. Keiner ist noch, noch niemand von uns ist abgenabelt. Wir sind immer noch in diesem Embryo-Zustand. Wir sind im Leib Jesu, und wir leben auf übernatürliche Art und Weise, werden auf übernatürliche Art und Weise von Gott versorgt, und wir warten auf die Erlösung, bis Jesus, bis dieser Josua kommt. Josua ist also ein Bild auf Jesus. Und durch oder über diese Nabelschnur fließt das Blut Jesu in unsere Adern, ist unsere Erlösung, kommt unsere Erlösung zu uns, das Leben Gottes, und es vermischt sich mit unserem Leben. Das ist ein Geheimnis, wenn du das mal verstehst, das Heil Gottes durch diese Nabelschnur. Es ist so wichtig, dieses Seil der Hoffnung, davon hängt alles ab, da hängt sogar deine Abstammung nachher ab. Von dieser Verbindung mit Jesus. Und es ist so wichtig, das rote Seil, diese Nabelschnur, dieser Strang. Und da fließt so viel durch, wie die Natur wunderbar gestaltet hat. Und das ist ein Stück Glauben. Ich könnte eigentlich nur dieses Bild nehmen und einfach so eine Theologie entwickeln. Die Erlösung an der Nabelschnur und an diesen ganzen Dingen in dieser vorgeburtlichen Phase. Wie Gott uns trägt, hier in dieser auf dieser Erde. Wie Gott uns versorgt. Wie Gott uns schützt. Das ungeborene Kind, die Plazenta, wie das alles so verbunden ist, dieser Kreislauf, Blutkreislauf der Mutter und des Kindes. Die Natur hat es wunderbar gestaltet. An diesem Schiffsseil, an diesem Nabel, an diesem roten Seil sind wir mit Gott verbunden, so wie die Frau. Ich habe das Seil, ich habe die Rettung, ich weiß, ich bin gerettet. Wenn Israel kommt, wenn Jesus kommt, wenn das Reich Gottes kommt, ich werde gerettet, ich werde gerettet. So wird das Kind mit den Nährstoffen versorgt, im Natürlichen, aber so werden wir auch im Geistlichen versorgt. Wir halten uns fest an Jesus und so werden wir versorgt. Wir werden versorgt mit allem, was wir brauchen. Durch diese Nabelschnur im Geist mit Jesus verbunden, sind wir alle mit ihm verbunden. Wir leben aus der Gnade, der Liebe, Barmherzigkeit Gottes. Das Wesen Gottes geht in uns über, langsam aber sicher. Diese geheime Anbindung an Gott. Halte dich fest an diesem roten Seil, Rahab. Das ist so wichtig für dich. Das ist nicht nur ein Spielzeug. Das ist ein Gnadengeschenk. Das hast du. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir es wirklich sorgsam beachten, zu Herzen nehmen, schätzen, lieben. Da hängt mein Heil daran. Diese geistliche Nabelschnur, dieses, was Gott uns gegeben hat. Er hat ihr ein Versprechen gegeben. Wenn wir wiederkommen, hängt das Seil zum Fenster raus. Du hast mich wunderbar zubereitet, im Mutterleib schon, verstehst du? Und wir sind jetzt hier mittendrin in der Gemeinde. Wir werden wunderbar zubereitet. Halt dich fest an deine Rettung, an dieser Nabelschnur. Kinder spielen. Ich habe Ultraschallbilder schon gesehen. Das Spielen, das Baby zieht sich hoch und lässt sich wieder runterrutschen und spielt mit der Nabelschnur. Manchmal verwickelt sich auch natürlich. Das passiert auch. Aber es ist Spielzeug. Die Gnade. Weißt du, diese Nabelschnur. Wir sind mit Gott verbunden durch die Gaben, Gnadengaben, Charismen. Wir sind mit Gott verbunden. Ich finde es ganz toll. Es hat eine Zeit gedauert, bis die Israeliten kamen und sie musste so lange aufpassen. Es dauert seine Zeit, bis Jesus kommt. Wir sind noch nicht fertig, wir sind noch nicht vollkommen. Jesus ist noch nicht gekommen. Und wir müssen uns festhalten an die Verheißung, an dieser Nabelschnur, an diesem roten Seil, an diesem Strick. Ich muss mich festhalten, da hängt was dran. Wie oft hat Rahab dann zum Fenster geschaut, kommen die endlich, wann kommen die doch? Ich kann mir gut vorstellen, was dort passiert. Immer, wenn es irgendwie war, wenn sich was bewegte und so, sie guckte raus, passiert schon was. Und sie hat sich bestimmt gedacht, wird das funktionieren? Und wir denken auch manchmal, wird das funktionieren mit meiner Glauben, mit meiner Jesusliebe, mit meiner Hingabe, mit meinem Gebet, mit meiner Andacht, mit meinem Gottesdienstbesuch? Wird das alles funktionieren? Wird es klappen? Immer wenn die Angst über sie gekommen ist, ich kann mir vorstellen, hat sie immer geguckt in diese Schatulle oder Truhe, wo das Seil war. Ach, das Seil, ich muss keine Angst haben. Das Seil wird mich retten. Das Seil wird mich retten. Du musst was in der Hand haben. Sie haben versprochen, ich werde gerettet. Obwohl Jericho dahingegeben ist, ich werde eine Ausnahme sein. Ich habe was getan und weil ich das getan habe, werde ich dafür belohnt. Wir haben eine Entscheidung für Jesus getroffen. Wir haben uns ihm anvertraut und wir haben das getan, was wir konnten. Mehr konnten wir nicht tun. Rahab konnte nicht mehr tun, als die Leute beherbergen ganz schnell und dann raus mit euch. 3 Tage bleibt im Gebirge, die werden euch suchen, aber dann könnt ihr wieder weiterziehen. Sie haben noch guten Rat gegeben. Und sie hat nachher gelogen noch, als sie kamen, ja, weißt du, die sind schon vormittags losgegangen, die sind schon ganz weit weg übers Gebirge. Sie hat sogar die Leute in eine falsche Richtung noch gewiesen. Die sind dort und dort hingegangen. Sie waren nicht ehrlich. Und du siehst, Gott rettet nicht Menschen aufgrund der Moral, des Anstandes, der Ehrlichkeit, der Perfektion. Gott liebt Menschen, die Sünder sind. Und er rettet Sünder. Unsere Rettung wird erst sichtbar, wenn Jesus kommt. Da wird sich herausstellen, das hat funktioniert. Manche haben gedacht, wir sind so anständig, wir sind so brav, uns muss der Herr mitnehmen. Und manche werden enttäuscht sein. Manche werden schockiert sein. Und ich kenne euch nicht. Es gibt also solche und solche. Ich denke nur an die törichten und klugen Jungfrauen. Die waren alle Jungfrauen. Die haben alle Lampen gehabt. Die haben alle mal Öl gehabt, Heiligen Geist und was weiß ich, was das alles symbolisiert. Und als der Bräutigam kam, sie waren nicht bereit. 5 von denen waren töricht. Also nicht alle, die Halleluja rufen und Christen sich ausgeben und schimpfen und so weiter, werden gerettet werden. Nur die bereit sind bis zum Schluss, die ausreichend Öl in ihre Lampe haben. Also wir müssen aufpassen, dass wir das Seil nicht verlieren oder verschlampen oder wie auch immer. Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der wohnt in uns. Wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt und wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben. Was es auch immer heißt, betrübt nicht den Heiligen Geist. Und Rahab hat den Heiligen Geist noch nicht gehabt. Sie hat nur den Strick gehabt. Sie hat nur den Strick gehabt. Nur das rote Seil. Und das war, was sie gehalten hat. Sie hat einfach die Verheißung gehabt, dieses Versprechen, wenn wir kommen, es wird alles gut werden. Eines Tages wird es soweit sein. Und wir haben auch, vielleicht heute auch nicht viel, wir haben nur die Bibel. Und da müssen wir lernen, uns festzuhalten an das Wort Gottes. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wir müssen lernen, festzuhalten an das Wort Gottes. Und dann eines Tages, plötzlich marschiert der Volk Israel um die Stadt einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, siebten Tag, nochmal siebenmal. Verstehst du? Die marschieren um die Stadt. Und jetzt ist die Stunde. Jetzt hängt das Seil raus. Jetzt oute ich mich. Die Priester bliesen die Hörner und Rahab versammelt ihre Familie. Du siehst, sie tut was, ruft, sagt ihnen, wir müssen alle hier sein, wir werden überleben. Ihr Glaube war das. Wir werden überleben. Und dann immer wieder das Seil und in dem Moment raus zum Fenster. Denn es geht jetzt um sie und ihre Familie. Wie heißt es in der Bibel? Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Und du musst nur konkret sein. Du musst nur konkret sein und du musst an diesem Glauben festhalten, das rote Seil haben und du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet. Am 7. Tag, als die Stadtmauern einstürzen, passiert etwas Merkwürdiges. Das Häuschen, dieser Puff, das war ein Puff. Bleibt stehen, gibt doch nicht. Das ist doch keine Kapelle, keine Kirche. Das Hurenhaus, das war ihr, und ihr Haus und die Leute, die im Haus drin waren, die wurden gerettet. Boah, Leute, die frommen Leute konnten es gar nicht fassen. Die Anständigen, ihr Haus, was ist da passiert? Ja, das ist eine Geschichte. Die waren mal Sünder und die sind begnadigt worden. Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Rahab und ihre Familie wurde gerettet. Josua ist so ein Bild auf Jesus, der die Rahab rettet. Was hat die Rahab wohl erwartet? Weißt du, sie hat vielleicht erwartet, ja, ich darf auch in Israel jetzt irgendwo auch vielleicht meinem Geschäft, Gewerbe nachgehen, vielleicht auch als Putzfrau mich irgendwo betätigen. Weißt du, sie wusste nicht, wie geht's mit mir weiter in Israel? Denn hier war sie ja eine Dirne, eine Prostituierte, aber wie geht's jetzt mit Israel weiter? Was erwartet sie? Was erwartet eine Prostituierte, wenn sie in ein neues Volk aufgenommen wird, jetzt wie die Rahab hier? So Randsiedler-Dasein wird sie erwartet haben. Ja, du kannst irgendwo ganz hinten wohnen, vielleicht wieder auch an der Mauer, wenn du willst. Was hat sie erwartet? Wer wird mich aufnehmen? Wie wird es mit mir gehen? Und du musst vorstellen, was dann passierte. Sie hat keine Ahnung, was sie wirklich erwartet. Und ich sage euch eins, wenn wir mit Jesus Christus gehen, wenn wir die Hoffnung des Glaubens haben, wenn wir an Jesus festhalten, wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Wir sind Ahnungslose. Uns erwarten große Dinge. Die Rahab erwartet Gewaltiges. Plötzlich kriegt sie einen Heiratsantrag. Stell dir mal vor, diese Prostituierte, die mit so x Männer geschlafen hat, kriegt einen Heiratsantrag. Würdest du mich heiraten? Jemand da aus einer sogar edlen Familie. Und sie ist die Ururgroßmutter von David geworden. Kannst du es vorstellen? Diese Frau. Sie wurde nicht irgendwo am Rand, sondern sie wurde im Volk Gottes aufgenommen und kriegt einen Heiratsantrag. Dieses verdorbene Menschenkind wird im Volk nicht nur gerettet, sondern wird im Volk aufgenommen und ist sogar in der Linie Davids, in der Segenslinie. Eine Frau des Glaubens, Hebräer 11, lies mal, wurde, die wird es nicht für möglich gehalten. Wer glaubt noch an mich, wird sie sich gedacht haben. Ich, so eine sündige Frau, so eine verdorbene Frau, wer glaubt an mich? Aber sie hat einfach konsequent gehandelt, sie hat Gottes Willen getan, sie hat sich an Gottes Wort festgehalten, was die Diener Gottes gesagt haben. Sie haben geglaubt, das ist wahr. Es ist schon komisch, dass diese Prostituierte sogar ein Vorbild für uns Christen sein sollte. Für mich ist es komisch. Wie soll diese Frau mir ein Vorbild sein? Aber sie hat uns gezeigt, durch ihr Leben, durch ihre Hingabe, durch ihren Dienst, dass sie zwei Diener Gottes gerettet hat. Eine Frau mit solch einem Lebenswandel, mit solch einer Geschichte, soll sogar eine Glaubensheldin sein. Hebräer 11. Weißt du, ihre Geschichte macht Geschichte. Ich denke, im Neuen Testament haben wir ähnliche Geschichte. Da ist Simon, der Pharisäer, Simon der Aussätzige eigentlich heißt es. Jesus ist bei ihm zu Hause und dann kommt Maria Magdalena und salbt seine Füße. Und dann steht doch dieser Simon und sagt, wenn der das wüsste, was das für eine Frau ist, der würde sich von der nicht anrühren lassen. Das ist auch wieder, Jesus nimmt die Leute an. Diese Maria Magdalena. Und dann, weißt du, Simon war aussätzig und im Judentum, nach dem Glauben des Judentums, wird einer aussätzig, wenn er zu viel schnattert, zu viel redet, Übles redet, er wird so aussätzig. Also geistig aussätzig, aber das wirkt sich auch dann auf die Psyche aus, kriegt er Pickel, Ausschläge etc. Also das war der jüdische Glaube. Und Simon war solch ein Schwätzer, wenn der wüsste, was das für eine Frau ist. Und dass am Schluss, als die Füße Jesu gesalbt waren von dieser Maria Magdalena mit ihrem Parfüm, dann sagt Jesus, überall auf der ganzen Welt, wo das Evangelium gepredigt wird, wird von dieser Frau gesprochen. Stellt euch mal was vor. Genauso wie von der Hure Rahab hier. Jesus ließ sich sogar öffentlich berühren von dieser Frau. Jesus ließ die Dankbarkeit einfach über sich ergehen. Dann sagt Jesus, Simon, guck mal, ihr ist viel vergeben. Deshalb liebt sie mich auch viel. Ihr ist viel vergeben. Ihr Leben war komplett verändert von der Rahab. Ihr Leben war vollendet. Was glaubst du, was das für ein schöner Tag war, als dann ein Bub in den Armen dieser Rahab mal war? Und das sollte sogar so ein Stammbaum, im Stammbaum Jesu hineingepfropft werden, dieser Junge, den sie zur Welt brachte. An das hat sie gar nicht mehr geglaubt, nicht mehr erwartet, nicht mehr für möglich gehalten. Ich? Nein. Bin verflucht. Und das ist so, wenn Gott jemand Gnade geschenkt hat, der ist gerettet. Und bleibt gerettet. Diese Person hat sich an diesem roten Seil festgehalten. Die Heilung, weißt du, bei der Maria Magdalena oder bei dieser Rahab, die Heilung passiert am Herzen. Ihr Herz wurde weich, empfänglich. Maria Magdalena liegt vor Jesus, interessiert sich gar nicht, was der Simon da plaudert und redet und schwätzt. Nur runtergeschaut, wenn der wüsste, was das für ein Weibstück ist. War auch eine Prostituierte. 7 Dämonen hat sie mal gehabt. Ganz schlimm. Simon, du musst nur eines wissen. Du musst nur eines wissen. Ihr sind viele Sünden vergeben. Ihr sind viele Sünden. Deine Krankheit, guck mal, du bist von deinem Aussatz geheilt worden. Ich bin zu dir gekommen. Und du hast mir nicht mal Wasser gegeben, um Füße zu waschen. Beide, Simon und die Prostituierte. erleben die Gnade Gottes. Und du siehst, wie diese Reaktion ist. Beiden sind Sünden vergeben. Die Maria Magdalena hat Sündenvergebung bekommen und Simon, der Pharisäer, hat auch seine Sündenvergebung bekommen. Aber der eine fällt nieder und betet Jesus an und küsst seine Füße, benässt seine Füße mit Tränen und trocknet mit ihrem Haar die Füße und salbt die Füße, weil sie dankbar ist. Und der Simon steht, wenn der wüsste, was das für ein Menschenkind ist. Guck mal, Wunder geschehen noch. Bei Gott geschehen Wunder. Und diese Rahab, durch das, dass sie sich an das Seil festgehalten hat, diesem roten Strick festgehalten, von Anfang an dran blieb, nicht losgelassen hat, hat sie ja ganz neue Identität bekommen. Nicht nur ein Randsiedel-Dasein irgendwo am Rande vom Volk Gottes, nein, sie mittendrin im Zentrum des Volkes Gottes. Und sie bekam dafür, und den Beweis haben wir, Jesus ist aus ihrer Gene gekommen, stammt von ihrer Gene. Jesus Christus, unser Heiland. Maria und so weiter, auf diese Linie kam sie. Weißt du, wenn man sich mit Gott einlässt und sich auf Gott verlässt, passieren Zeichen und Wunder. Gott denkt nicht mehr, wo kommst du her, sondern Gott denkt ganz anders, wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Und mit ihm ist Maria Magdalena, ist diese Rahab, ein komplett veränderter Mensch, ganz neuer Mensch, fängt ganz neu an. Irgendwie fängt sie ganz neu zu leben an und lebt auf. Wir haben verschiedene Beispiele, auch die Ruth und die Naomi in der Bibel. Weißt du, die Ruth, die sind alle abgezogen, aber die kommen wieder zurück nach Israel und sie sind auch wieder diese Frauen. Wir haben 4 Frauen in der Bibel, die eigentlich nicht zum Volk Gottes gehören, aber im Volk Gottes hineingepfropft werden. Die eigentlich Huren sind, Entschuldigung, Prostituierte sind, Verbrecherfrauen sind, also kriminell. Die gehören im Leib Jesu plötzlich. Die Ruth, Tamara, Rahab, verstehst du, gehören plötzlich im Volk Gottes. Wie muss sich Rahab gefühlt haben am Tag der Hochzeit? Puh, was haben die Leute gedacht? Ich kann mir vorstellen, dass Josef und Kaleb als Trauzeugen aufgetreten sind. Ja, denn sie haben sie aufgenommen. Diese Frau hat unser Leben gerettet. Das ist eine Heilige. Ich glaube nicht, dass sie das erwartet hat. Sie hat es nicht erwartet. Und ich sage dir eines, wenn du dich an Jesus festhältst, wirst du Dinge erleben, die du nicht einmal heute erwartest. Stell dir mal vor, plötzlich sagte, das ist meine Braut, meine Geliebte. Verstehst? Plötzlich sagt Jesus und bekennt sich zu dir, der hat mein Leben und die hat mein Leben gerettet. Der hat mir so gedient, so treu, war so arm und hat sich für mich hingegeben. Und plötzlich, weißt du, diese Rahab, plötzlich von einem Mann geliebt zu werden, nicht mehr missbraucht und gebraucht zu werden, sondern geliebt zu werden, sowas hat sie noch nie erlebt. Nicht immer nur ausgenützt und ausgebeutet. Dann ihr Sohn. Und du siehst, wie Gott Geschichte macht. Du musst nur das rote Seil. Und dann ist ein roter Faden durch deine ganze Linie. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter. Wenn du richtig zu Jesus stehst, werden deine Geschlechter, die nach dir kommen, die gar nicht du kennst, die dich gar nicht mal interessieren braucht, werden sie gesegnet werden. Die Rahab hat sich nicht interessiert, wie werden meine Nachkommen sein und so weiter. Sie hat nur gelebt und geliebt. Und neu angefangen. Im Volk Gottes neu angefangen. Und so wird sie auch ein Vorfahre von Jesus. Sie konnte natürlich nicht alles wissen, was Gottes Pläne noch mit ihr sind. Und du kannst auch noch nicht alles begreifen und erfassen, was sind die Pläne Gottes mit mir. Aber dieser rote Faden, wisst ihr, dieser rote Faden kommt eigentlich von den Englischen, von den Engländern. Wenn sie ihre Stoffware oder ihr Tuch, also ihren Stoff gemacht haben, da haben sie bewusst irgendeinen roten Faden eingenäht. Und man konnte wissen, das ist englische Ware. Da ist ein roter Faden drin. Und geht durch von der gleichen Rolle, von den gleichen, also aus der gleichen Fabrik, der gleiche Produktion, dieser rote Faden. Und in deinem Leben ist ein roter Faden, von Anfang bis zum Schluss, bis du bei Jesus bist. Dieser rote Faden. Eine Produktion, eine einmalige Produktion, immer wieder das Gleiche, der Herr arbeitet an dir, das ist diese Nabelschnur, an der du dich festhältst, bis du wieder unten bist bei Jesus oder oben bei Jesus. Wenn Gott unser Leben in die Hand nimmt, dann dürfen wir mit allem rechnen, sogar mit dem Unmöglichen. Dürfen wir mit allem rechnen. Seine Pläne sind 1000-mal größer als unsere Pläne, unsere Erwartungen. Gib mir ein Versprechen, dass ich nur am Leben bleibe. Ich, mein Vater, meine Mutter, Du siehst, was einen Menschen segnet. Sie hat sich Gedanken gemacht über Vater und Mutter. Und das ist das Gebot. Sie hat noch nicht von den 10 Geboten was gehört. Aber sie hat das Gebot beherzigt. Ehre Vater und Mutter. Dass du lange lebst, dass du im Lande bleibst. Und dass es dir gut geht. Ehre Vater und Mutter. Und sagst, mein Vater, meine Mutter sind tot, aber ist egal. Du solltest im Andenken, im guten Andenken Vater und Mutter behalten. Denn ohne sie wärst du gar nicht hier. Und auch geistlich Vater und Mutter. Wer dich zur Welt gebracht hat, in Jesus Christus hineingepfropft hat. Diese zwei, Josua und Kaleb, gibt's natürlich, könnte ich verschiedene Auslegungen hier jetzt verwenden, aber ich will nicht groß darauf eingehen, ich wollte nur diesen roten Faden in deinem Leben. Es ist so wichtig, dass dieser rote Faden da ist. Dass dich niemand aufhält und ausbremst und dir diesen Faden nimmt oder abschneidet. Bleib dran an Jesus. Wir glauben an ihn, egal was die Vergangenheit war. Du siehst also, Gott interessiert sich nicht für die Vergangenheit. Gott interessiert sich für die Zukunft. Er ist ein Gott der Zukunft. Wie oft denken wir, ach Herr, du hast keine Ahnung, was ich alles durchgemacht habe. Weißt du, ich kann mir vorstellen, als die Rahab den Heiratsantrag bekam, sie hat auch keine Ahnung, der Bräutigam hat keine Ahnung gehabt, was sie alles durchgemacht hat, was das für eine Frau ist. Sie wurde nur im Volk Gottes aufgenommen und vermählt, gereinigt. Und was Gott gereinigt hat, das hat der Mensch kein Recht, sündig oder gemein zu nennen. Was Gott geheiligt hat, was im Dienst Gottes hineingenommen wird, darf nicht mehr verflucht und nicht mehr verdammt werden und als schmutzig, unrein erklärt werden, gehört Gott. Wie oft bremsen wir Gott in unserem Leben aus? Denk an das rote Seil, das muss immer noch in meinem Leben irgendwo sichtbar sein. Dieser rote Faden, Herr, egal wenn es auf und ab geht, dieser rote Faden, was passiert wohl, wenn ich diesen Schritt gehe und was passiert, wenn ich jede Entscheidung treffe, was passiert dann und so weiter. Du weißt, Gott ist mit mir. Der am Anfang jetzt bei mir war, egal was jetzt kommt, und die Israeliten sind nicht sofort gleich am nächsten Tag gekommen, sind Jahre vergangen, bis sie gekommen sind. Aber als sie kamen, haben sie an Rahab gedacht. Sie war eine Frau, die zugepackt hat, die Chance genommen, genützt hat, die Gelegenheit genutzt hat und eine ganze Sache gemacht hat. Also, ich helfe euch, wenn ihr mir auch hilft. Ich diene euch, wenn ihr mir auch dient. Wir sollen konkret sein, konkret werden. Und das darf dich ermutigen und soll dich ermutigen, dass wenn du Gott dienst und das spürst, hier ist was im Schilde, Gott beginnt was zu arbeiten, Gott baut seine Gemeinde, sein Reich. Ich möchte dabei sein. Und ich möchte gebraucht werden. Sie sagte, denn wir haben gehört, was der Herr dort am Schilfwasser getan hat, wie das ausgetrocknet ist und wie der Herr vor euch hergegangen ist, wie er die Ägypter vernichtet hat, die Könige der Amoriter und so weiter, jenseits des Jordans, was ihr dort getan habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt. Also sie hat das, was sie gehört hat, auch gleich umgesetzt, gleich angewandt. Nicht nur Hörer zu sein, sondern auch Täter. Ganz konkret. Sie blieb nicht nur bei ihrer Inspiration. Wir haben es gehört. Vergiss es. Da wird niemand gerettet, wer was hört. Bei der Erkenntnis und so weiter. Vielleicht ist einem und dem anderen vieles klar geworden. Ich sollte das tun. Und er tut es nicht. Wie viel Heil geht verloren, wenn wir nicht konkret werden? Du spürst, ich sollte das und das tun. Ich sollte hier das Reich Gottes unterstützen. Ich sollte den Zehnten bringen. Ich sollte für jemanden beten. Und du tust nicht. Und er geht verloren. Nachher kannst du gut reden. Aber wenn der wüsste. Verstehst? Aber du hast vielleicht schon 3-4 Wochen, halbes Jahr vorher ein Gebetsanliegen bekommen. Bitte betet für Schwester sowieso, die ist in großer Not. Oder Bruder sowieso. Ach, was geht mich das an? Bin ich meines Bruders Hüter? Und so viele werden Mörder. Wir bekommen den Auftrag. Wir hören die Stimme Gottes. Aber wir tun nicht, was die innere Stimme sagt. Und diese Frau hat ganz konkret sofort gehandelt, gibt mir ein Versprechen, lasst mich am Leben. Bleibe an der Nabelschnur, bleibe am roten Seil. Frag nicht so viel, diskutiere nicht so viel, ich verstehe nicht alles. Du musst auch nicht alles verstehen, wie das alles funktioniert. Gott weiß es, vergiss nicht, was er dir versprochen hat, das wird er auch erfüllen. Was er zusagt, das hält er ganz gewiss. Bleib kein frommer Pharisäer, der nur andere kritisiert und andere beurteilt, was die anderen machen und nicht machen. Es geht um dich und nicht und um mich. Und es geht nicht um die anderen Leute. Richte nicht über andere. Das ist Gottes Geschäft zu richten. Dein Geschäft ist, am Ball zu bleiben. In der Arbeit zu bleiben. Das zu tun. Weißt du, dieser Pharisäer, der Simon, der verdammt sogar Jesus. Wenn der wüsste, der ist doch ahnungslos. Der hat doch keine Ahnung. Wenn der das wüsste. Trotz seiner Heilung bleibt sein Herz hart. Rahab, sie hatte eine Vergangenheit. Sie hat mit so vielen gesündigt zusammen. Wie viele Ehen wird sie gebrochen haben? Das kann sie gar nicht mehr merken. Die ganze Strichliste. Verstehst du? Ja, sie kann sich sie nicht mehr merken. An dieser Frau hing ein Makel. Aber als Gott sie angenommen hat, Gott sie gereinigt, hat Gott zu einer neuen Kreatur gemacht. Ist jetzt jemand in Christus, ist es alles neu geworden. Und du hast kein Recht. Weißt du, das war ein Drogendealer. Das war das und das. Hast du es gehört, was der gemacht hat? Der hat Menschen auf dem Gewissen. Und wie viele haben Menschen auf dem Gewissen? Auch im Reich Gottes. Der Moses, Saul von Tarsus, sind alles Verbrecher. David, der fromme König da. Und Gott hat trotzdem Gnade geschenkt. Weißt du, vor 5 Minuten kannst du noch ein Verbrecher sein. Wenn Jesus dich angenommen hat, in dem Moment, wo du seine Hand erfasst hast, bist du ein Heiliger. Denn so schnell geht es. Von Gott berührt, an dieses rote Seil, an dieser Nabelschnur wieder angeschlossen. Sie konnte ihre Vergangenheit plötzlich vergessen. Und Brüder und Schwestern, wir müssen lernen, unsere Vergangenheit zu vergessen. Wenn du Jesus berührst, zählt nicht mehr, was du warst. Du bist eine neue Kreatur. Und da konnten die Leute sagen, was sie wollten. Ihr Haus blieb stehen. Ihr Haus blieb stehen. Sie konnte sich auf eine neue Ehe einlassen, diese Prostituierte. Das ist ja fast unmöglich und denkbar, aber das ist bei Gott möglich. Ein Mensch, ohne dass er schlechte Gefühle hat und an die anderen 100 Männer denkt oder 1000 Männer denkt, was sie in der letzten Zeit gehabt hat als Prostituierte, sie kann alles vergessen und sie hat ein neues Gefühlsleben, ein ganz neues Gefühlsempfinden. Sie kann ihr Sex genießen mit diesem neuen Ehemann und sie bringt sogar einen Stammhalter in der Linie Jesu. Unmöglich, ha? Finde ich toll. Wie der Heiland macht und arbeitet. Vielleicht wird sie am Anfang vielleicht diesen Heiratsantrag abgelehnt. Ich kann nicht heiraten, selbst wenn ich möchte. Ich bin zu verdorben. Vielleicht dachte sie so, ich bin zu versaut. Aber weißt du, was Gott gereinigt hat, nenn du nicht gemein. Was Gott geheiligt hat, nenn du nicht gemein. Gott hat auch die Juden mussten sich bekehren, denn mit den Heiden hat man nichts zu tun. Denk an die Geschichte von Petrus und Cornelius. Den wollen wir nicht zu tun. Was ich gereinigt habe, das ist rein. Und es interessiert nicht, was vor 5 Minuten noch gewesen ist. Ich bin nicht gut als Frau. Ich kann nicht kochen. Ich kann nur Sex machen. Verstehst du? Ich taug nicht. Ich bin nicht fähig. Aber weißt du, was die wird plötzlich zu allem fähig wird? Eine Mutter im Hause Gottes. Der Familie Gottes. Ach, da sind so viele negative Erinnerungen. Halt das Seil fest. Ich kann mir vorstellen, dass sie sogar das Seil mitgenommen hat, nachher auch im gelobten Land. Das war meine Rettung. Das war mein Heil. So als eine Reliquie vielleicht. Manche Leute hängen so an so Reliquien. Nur am Kreuz bin ich gerettet worden. Nur durch das Kreuz. Oh, ich liebe das altraue Kreuz. Ich liebe das altraue Kreuz. Sie nahm das mit. Diese Rettung. Und jetzt ist alles sauber, ist alles in Ordnung. Wenn Gott in einem Leben hineinkommt, weißt du, dann ist es egal, was vorher für Schwierigkeiten zugelassen worden sind oder Krankheiten oder Wunden und so weiter oder Probleme da waren. Gott hat die zugelassen und wenn er dann in unser Leben hineinkommt, ist wieder alles ausgebügelt. So wie bei dieser Frau oder bei dieser Maria Magdalena in der Bibel. Jetzt bin ich plötzlich weiter von meinem Gott abhängig. Ich war bisher mit Gott verbunden und ich bin auch weiter dann mit Gott verbunden. Im Mutterleib hast du mich zubereitet. Von Anfang an, da bin ich noch gar nicht geboren, noch nicht einmal gezeugt, noch nicht einmal mein Großvater war da, hast du mich gewollt, vor Grundlegung der Welt. Und ich kann nicht. Weißt du, so ein Baby im Mutterleib, so ein Fötus, es kann sich nicht abnabeln, es ist gebunden. Und so du und ich, wir sind an Gott gebunden. Du möchtest Gott absagen, kannst aber Gott gar nicht absagen. Du kannst schütteln, wie du willst, dich verstricken, so viel du willst. Du kommst wieder in die richtige Position oder wirst gebracht in der richtigen Position. Du kannst von Gott dich nicht abnehmen. Die Nabelschnur bleibt dein A und O, auch hier in der Gemeinde. Wenn du mit Gott verbunden bist, bleibst du mit Gott verbunden, egal was passiert. Auch wenn die Mutter stürzt und, was weiß ich, für Probleme auftauchen, dein Leben hängt nicht von der Mutter ab, dein Leben hängt von der Nabelschnur ab. Du bist verbunden mit der Mutter. Es ist besser, jetzt krank zu sein zum Beispiel. Weißt du, nimm dich nicht so wichtig. Nimm dich nicht so wichtig. Es ist besser, krank zu sein und in den Himmel zu kommen, als gar nicht in den Himmel zu kommen. Es ist besser, arm zu sein und in den Himmel zu kommen, dann von Gott versorgt zu sein. Jeder von uns hat ein Stück vom roten Seil von Gott bekommen. Nimm so dieses rote Seil mit nach Hause, diese Nabelschnur, halt es fest. Rahab sagte, ich weiß, ihr werdet kommen. Ich weiß, Jesus wird wiederkommen. Halleluja. Ich weiß und ich halte mich fest, auch wenn ich jetzt manchmal nicht viel sehe und nicht viel erlebe, aber ich weiß, die Dinge spitzen sich zu, das Ende kommt zum Anfang zurück. Ich lebe weiter. Lass mich nicht mein Leben vermiesen. Ich lebe weiter, denn ich achte auf die Zeichen der Zeit und ich sehe, die Zeichen deuten, der Herr kommt, Maranatha. Und sie lebte auch weiter. Sie hat diese Nabelschnur gehabt, sie hat es festgehalten. Den Strick, und an dem Strick hing Gott, die Plazenta. Da hing Gott, das war das, wovon sie lebte. Sie erwartet, eines Tages wird mein Leben ganz anders ablaufen. Ich werde das Licht Gottes erblicken, die Welt Gottes. Aber jetzt habe ich was in der Hand. Jetzt habe ich seine Verheißung, den Strick. Die Kundschafter, sie haben ihr versprochen, du wirst gerettet werden. Die Botschafter Gottes, die Prediger, die haben dir gepredigt und gesagt, warte, Jesus wird wiederkommen. Die Apostel haben gepredigt von der Wiederkunft Jesu. Die haben gepredigt und gesagt, der Herr wird kommen mit dem Erzengel Gabriel und mit der Posaune Gottes. Und wenn der Engel die Posaune bläst, die Toten werden auferstehen und die noch leben, werden verwandelt und ihm entgegengerückt werden. Poh, plötzlich bist du weg. Stell dir mal vor, plötzlich ist dieser Saal leer. Plötzlich gibt es keine Christen mehr in Berlin. Nur Antichristen. Die bleiben übrig. Sie hat sich auf das Abenteuer des Glaubens eingelassen und festgehalten. Ich werde errettet. Die haben es mir versprochen. Und sie wurde auch wirklich errettet, weil sie geglaubt hat. Und in deinem Leben passiert immer das, was du glaubst. Nach deinem Glauben soll es geschehen. Nach deinem Glauben, diesen unerschütterlichen Glauben. Sie hat die Kundschafter gerettet und sie wusste, ich habe denen geholfen und die werden mir helfen. Und nicht nur die, sondern Gott wird mir helfen, weil ich Diener Gottes bewahrt habe. Was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, nicht dem Penner auf der Straße, nein, meinen Brüder, meinen Diener, meine Mitarbeiter, das habt ihr mir getan. Und überleg einmal, was tust du für die Diener Gottes, für die Arbeiter des Reiches Gottes? Und wer ist ein Diener Gottes? Was ist nicht unbedingt der Pastor, sondern der, der mit dem Herzen Gott dient. Ein Gerechter. Wer einen Gerechten aufnimmt, der wird den Lohn eines Gerechten bekommen. Halte dich an diesem roten Strick. In meiner Bibel heißt es, halte dich an einem Gesegneten und du wirst gesegnet werden. Solange Lot sich an Abraham festgehalten hat, ging es ihm gut. Und erst als sie sich trennten, aus irgendwelchen irdischen, menschlichen Gründen, nur weil die Knechte sich nicht vertragen haben, hör doch nicht auf die Knechte, auf die Gefühle. Knechte sind Gefühle. Auf deine Eindrücke, auf dein Verständnis, was du denkst. Nur wegen den Knechten, weil die da nicht eins waren, ist es besser, vielleicht trennen wir uns. Der eine geht links und der andere geht rechts. Abraham sagt, kannst machen, wenn du willst. Ich kann dort und dort gehen. Wähl du, wo du hingehen willst. Der Gesegnete bleibt überall gesegnet. Aber wenn der andere, der nicht den Ruf Gottes hat, nicht die Berufung hat wie Lot, sobald er sich von dem Gesegneten trennt, ist auch der Segen weg. So viele Menschen wundern sich, warum geht's in meinem Leben nicht so gut und warum ist das in meinem Leben und so weiter. Die haben sich vielleicht getrennt vom Gesegneten. Weißt du, Gott hat dich in eine Familie hineingeboren, hineingestellt und du bist von der Familie weggelaufen und wundern dich nicht, wenn es dir dann schlecht geht wie dem verlorenen Sohn, dass du hungerst und beim Schweinebauer landest. Da musst dich nicht wundern, wenn es dir dreckig geht. Danke Gott dafür, dass es die Drecke geht, denn wenn es die Drecke geht, kriegst du ein Bedürfnis, nach Hause zu gehen. Mein Vater hat Brot die Fülle. Oh, ich gehe nach Hause und die Tür ist offen. Du darfst zum Heiland kommen. Du darfst wieder ganz neu anfangen. Die Ruth und die Naomi, die haben neu angefangen. Die sind auch, weil eine Hungersnot war, weil es in Bethlehem nicht mehr so lief, wie es gelaufen ist, eine Hungersnot war. Wir wandern aus nach Moab. Wir gehen dort zu einem anderen Volk, was Gott gesagt hat, sollt nicht hingehen, aber die sind dort hingegangen. Dann haben die Söhne verkehrte Dinge getan. Sie haben Moabiter Frauen geheiratet. Und die Ruth kam wieder zurück, ohne den Mann, als Witwe. Und Gott hat diese Witwe gesegnet, weil sie sich an ihrem Gott hielt, von der Naomi. Obwohl die, ja, nicht die perfekteste war. Die hat wahrscheinlich angezettelt, dass man auswandert. Die war schuldig eigentlich. Aber dann, als sie merkte, du, hier geht's auch nicht besser. Im Moabland. Da geht's auch nicht besser. Geht sie wieder zurück, lass uns nach Bethlehem wieder zurückgehen. Und dann, der eine sagt, ja, ich bleib hier. Und die hat auch gesagt, bleib, wo du willst. Liebe Töchter, heiratet wieder, fang wieder neu an, bleib, wo ihr seid. Aber dann hat die Ruth gesagt, nein, ich gehe mit dir mit. Dein Gott soll mein Gott sein, dein Volk soll mein Volk sein, ich gehe mit. Als Ausländerin. Und auch wieder so eine Geschichte. Liebesgeschichte. Da verliebt sich der Boas in diese Ruth. Und die Ruth gehört auch im Stammbaum Jesu. Ich bin begeistert, wie der Herr Jesus manchmal wirkt. Oder Gott wirkt. Oder der Heilige Geist wirkt. Weißt du, Gott benutzt Menschen, die gefallen sind, gestrauchelt sind, versagt haben. Die integriert er wieder in sein Volk und sogar in seine Segenslinie. Halt dich an Gesegnete. Diese Ruth hat nur eines gemacht. Sie hat sich an diese Naomi sich festgehalten. Naomi, dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk. Und dieser Rahab hat genau so gemacht. Als Josua und Kaleb, das ist doch die Frau, die uns gerettet hat. Sie bleibt am Leben. Als das Haus stehen blieb. Gott hat ein Zeichen gesetzt. Gott hat für die Rahab gestritten. Weißt du, da müssen nicht Menschen sorgen, dass Gerechtigkeit wieder zurechtkommt und dass wieder alles in Ordnung wird. Weißt du, diese Welt wird nicht mehr in Ordnung. Vergiss es. Diese Welt wird nicht mehr in Ordnung. Kannst beten, so viel du willst. Kannst für die Obrigkeit beten, so viel du willst. Die Welt wird nicht mehr in Ordnung. Diese Welt wird nur Jesus in Ordnung bringen. Glaub mir das. Wenn er kommt, dann wird er Gerechtigkeit aufrichten. Dann wird er regieren. Da wird Friede sein. Da wird das Kind am Loch der Otter spielen. Der Ochse wird Gras fressen und der Löwe genauso Gras fressen. Dem wird auch nichts mehr anderes schmecken. Verstehst du? Er bringt es. Deshalb kümmere dich nicht mehr um die Welt retten. Das machen Humanisten. Wir sind Christen, keine Humanisten. Haben mit Humanismus nichts zu tun, wollen wir auch nichts zu tun haben. So, halt dich an dem Strick fest, an der Nabelschnur. Halt dich an Jesus fest. Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Auch wenn du dich da so verhedelst und verwickelst dich da mit dieser Nabelschnur, ich bleibe an Jesus, ich halte mich an Jesus. Spiele mit dieser Nabelschnur, mit diesem roten Seil. Betrachte es, das ist meine Rettung. Gott, ich bin mit dir verbunden. Tag und Nacht. Nicht nur ab und zu mal, nicht nur gelegentlich, nicht nur am Sonntag. Diese Nabelschnur ist sowas Wichtiges. Ich bin alle Zeit mit dir verbunden. Da kriege ich das, was ich brauche, und das wird mir abgenommen, womit ich nicht fertig werde. Meine ganzen Ausscheidungen, die gehen auch wieder auf einen ganz natürlichen, biologischen Weg, wird entsorgt. Ist das nicht toll? Meine Sorgen, meine Krankheit, mein Kummer, alles geht raus. Wir haben einen großen Auftrag, uns an Jesus zu halten. Bleibe in dem, was du gelernt hast, was Gott dir gegeben hat. Bleibe bei diesem roten Seil. Halte dich an dieser Hoffnung Israels fest. Das, was Israel, die werden kommen, die werden das Land einnehmen. Das Volk Gottes wird regieren und es wird eines Tages eine gerechte Regierung geben. Nicht Zionisten und nicht Freimaurer. Der Herr wird König sein. Und alle Knie werden sie beugen und alle Zungen werden bekennen. Er ist Herr. Ich muss vorstellen, was dann passiert. Dann hört die ganze Spionage auf. Das ist alles mit einmal alles Schluss. Mit Kriegen und Waffen schmieden. Das alles, da werden sie, die werden die ganzen Waffen zu Pflugscharen machen. So steht in meiner Bibel. Da, die ganzen Atombomben werden sie zu Atomkraftwerken womöglich umbauen noch. Und deaktivieren. Die werden das, wenn der Herr kommt, wird eine neue Welt sein. Eine neue Weltordnung. Ein neues Weltsystem. Da werden wir nicht mehr mit Geld in Euro, Dollar oder Rubel bezahlen. Nein, auch nicht mehr mit Checkkarten. Wir werden nur mit Augen bezahlen, mit Liebe bezahlen. Preis Gott. Wir werden ganz andere Methoden haben wieder. Wir werden ganz anders leben. Und jeder wird genug haben. Und jetzt werden die Preise immer höher und teurer. Ich sage, die Welt geht dem Ende entgegen. Am Schluss können wir bald unser gar nicht mehr bezahlen. Kannst du Überstunden machen, Tag und Nacht arbeiten, da kannst du gerade eine Handvoll Reis kaufen. Und das ist alles. Und nicht nur mal das, womöglich. Verstehst du, aber Gott wird kommen, da werden alle satt sein, alle mehr als genug haben. Aber diese Sache musst du festhalten. Wir haben diese Hoffnung. Und wer diese Hoffnung hat, der passt auf sein Leben auf. Der spielt nicht mit der Sünde. Der spielt nicht mit seinem Leben. Der weiß, davon hängt alles ab. Der Herr kommt und ich bin nicht bereit. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Jetzt bin ich jahrelang in die Gemeinde gegangen, habe jahrelang Gottes Wort verkündigt, jahrelang geglaubt, jahrelang gesungen, jahrelang was weiß ich alles gemacht. Und jetzt kommt der Herr und ich bin nicht bereit. Was passiert mit denen, die nicht bereit sind? Ja, die gehen unter. Die gehen unter. Die gehen unter. Die Tür war verschlossen bei diesen 5 törichten Jungfrauen. Und der Bräutigam sagt, was wollt ihr? Ich kenne euch nicht. Wo kommt ihr her? Obwohl sie dem Bräutigam entgegengegangen sind. Obwohl sie zuerst den Herrn erwartet haben. Aber die waren nicht bereit. Die haben den Strick nicht gehabt. Die Nabelschnur. Den roten Faden. Herr, wir brauchen diesen roten Faden in unserem Leben. Wirke, Heiliger Geist, dass wir dich mehr und mehr erkennen, dass wir mehr und mehr dich verstehen, dass wir uns mehr und mehr auf dich einlassen. Und wenn du zu uns redest, dass wir nicht nur hören, sondern auch Täter des Wortes werden. Heiliger Meister, Jesus Christus, hilf uns, in kleinen Dingen treu zu sein. Was ist so ein Faden, was ist so eine Schnur, was ist so ein Seil, was ist so ein Zeichen? Aber Herr, das ist genauso wichtig, das ist lebensrettend. Lebensrettend, Herr Jesus, und ich danke dir, dass du uns heute Jesus verheißen hast. Wer den Sohn Jesus Christus aufnimmt, der wird gerettet werden. Wer Jesus Christus anruft in seinem Not, in seinem Elend, der wird gerettet werden. Wer den Heiligen Geist anruft, der wird getröstet werden. Ich danke dir, dass wir diese göttliche, heilige Nabelschnur haben und mit dem Himmel verbunden sind heute in diesem Augenblick. Herr, und wir möchten es immer bleiben und alle Zeit. Gott segne dein Wort, die dein Wort gehört haben und die dein Wort hören werden noch. Segne all die Menschen in Jesu Namen. Amen.